Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Literatur.
Die frühen 1990er Jahre markieren eine so große Intensität rassistisch motivierter Gewalt, dass die deutsche Wiedervereinigung gern als Auslöser dafür genommen wird. Doch inzwischen kommen auch weiter zurückliegende Anschläge und ihre Opfer ins Blickfeld. AutorInnen mit und ohne Migrationsgeschichte tragen dazu bei. In ihren Romanen schreiben sie über Rassismus und fordern zum Hinsehen auf. Treibjagden und Brandanschläge. Rassistisch motivierte Gewalt in deutschsprachigen Romanen. Von Sabine Voss.
Was ist Angst? Vielleicht, wenn du auf deinem Rücken liegst und siehst die Sonne wie durch dunkelgrünes Glas.
Es gibt bei Gewalt, so habe ich es jedenfalls erfahren, so bestimmte Dorfregeln. Also wenn einer unten liegt oder irgendwie schreit oder wenn er schon blutet oder so, hört man auf.
Dieser See ist nicht tief. Wenn du stehen würdest, ging dir das Wasser bis zum Hals. Du stehst aber nicht, du liegst.
Und diese Begrenzungen sind dann gefallen.
Daniel Schulz ist in Brandenburg aufgewachsen. Dort spielt auch sein Roman »Wir waren wie Brüder«.
Du liegst so lange im Schlamm, wie du die Luft anhalten kannst. Du siehst den Dicken weggehen, seine weißen Stampfer wühlen den morastigen Boden auf. Du wartest, bis du nicht mehr kannst, bis du atmen musst. Es geht nicht anders.
Mädchen wurden geschlagen, Leute wurden geschlagen, bis sie nicht mehr konnten. Diese Bordsteinkicknummer, also diese Enthemmtheiten. Und das hat zur Folge, also am Anfang, ehrlich gesagt, ist man völlig überfahren damit.
Daniel Schulz hat seinem Erzähler eigene Erfahrungen mitgegeben, der mit 10 Jahren die Wende als Zusammenbruch seiner Welt erlebt und dann in der untergehenden DDR heranwächst.
Ganz Starow ist in Reviere eingeteilt. In der Rittergasse vor dem Führerhauptquartier hängen die harten Faschos ab, die Novak-Brüder, die Petrasch-Gang, Sandro und seine Kumpels. Die Kneipe heißt eigentlich zur Post, aber kein Schwein nennt sie so. Zwischen Russenfriedhof und Arbeitsamt tummeln sich die Säufer. Im alten Club residieren die Babyglatzen von der Gesamtschule.
Was ich ja beschreibe, sind ja jetzt nicht so Kameradschaften oder so, also richtig feste Zusammenschlüsse, sondern das, was man damals den klickenförmigen Rechtsextremismus genannt hat. Das heißt also so Jugendklicken, in denen halt keine, wie man immer so schön sagt, im Verfassungsschutzdeutsch geschlossenen Weltbilder vorhanden sind, sondern diese losen Zusammenschlüsse, die Jungs, die dann irgendwie auf dem Parkplatz stehen oder an der Bushaltestelle oder an der Tankstelle.
Daniel Schulz gehört zur Generation der in den 1970er Jahren in der DDR Geborenen. Als Jugendliche erlebten sie, dass die deutsche Einheit in vielen ostdeutschen Städten mit Angst, Hass und Gewalt begann. Als der gleichaltrige Journalist Christian Bangel im vorletzten Jahr unter dem Hashtag Baseballschlägerjahre dazu aufforderte, die Erinnerungen an die Vereinigungsgewalt zu teilen, sammelten sich schnell mehrere hundert kurze Berichte über tagtägliche, lebensgefährliche Hetzjagden an. Aber warum beginnt das Erinnern erst jetzt?
Ich würde sagen, es liegt unter anderem daran, dass wir jetzt vielleicht so alt sind, in Positionen zu kommen, in denen wir überhaupt auch gehört werden. Also das heißt, wir mussten erstmal Status erwerben, von dem aus man irgendwie reden kann und vielleicht auch teilweise gegenreden, gegen dieses Narrativ, was es in Ostdeutschland ja sehr stark gibt, wo dann nämlich die Leute vor Ort und die Eliten, politischen Eliten oft sagen, das gibt's bei uns nicht, das ist kein Problem, es ist sozusagen aufgebauscht.
2 Jungs am Straßenrand unter einem Apfelbaum. Ein kleiner Dünner läuft auf mich zu und winkt. Der andere, der hinter ihm am Baumstamm sitzt, muss Thorsten sein. Er hat die Ellbogen auf den Knien, sein Kopf hängt dazwischen. Die linke Gesichtshälfte von dem Typen, der eben gewunken hat, ist voller Blutergüsse und Dreck. Als Thorsten hochguckt, sehe ich ein geschwollenes Auge und dicke Lippen. Beiden klebt getrocknetes Blut unter der Nase. Das Ding ist offenbar gelaufen. Ich atme so tief ein und wieder aus, als hätte ich die ganze letzte Stunde die Luft angehalten. Bluterguss quasselt sofort los. 5 Typen in 2 Autos, die haben sie von ihren Rädern getreten. Hätte schlimmer kommen können, meint er. Die Fahrräder sind weg, aber die waren alt, ich wollte mir sowieso ein neues kaufen. Er plappert und plappert. Vielleicht steht er unter Schock, denke ich.
Wie ungeheuer intensiv und weit verbreitet rechtsextreme Gewalt in den frühen 90er Jahren im Osten war, offenbart sich erst heute. Zur Aufarbeitung gehört auch die Frage, woher sie eigentlich kam. Auch Daniel Schulz sucht nach Erklärungen.
Wenn staatliche Strukturen zusammenbrechen, an diese Stelle treten halt ganz oft, finde ich, so gerade vielleicht in ländlichen Kontexten, in der Stadt weiß ich es vielleicht auch gar nicht so genau, traditionell männliche Strukturen. Also so, wo so Anführer so, ja, in so Gruppen so vorgeben, was jetzt irgendwie gemacht wird. So. Und ich würde sagen, das kann man sowohl bei der Besetzung von Landratsposten sehen, als auch halt eben in solchen Jugendgruppen. Und diese Form der Männlichkeit und der männlichen Gruppenkultur ist halt, es ist halt ein einfaches Amalgam mit nationalsozialistischen Ideologien.
Also diese Nazis aus dem Osten, die haben sowieso so viel Screentime und ich fand es dann interessanter, auch mal darauf hinzuweisen, wo es noch welche gibt.
Hengami Yakubifaras Roman »Ministerium der Träume« ist eine Familien- und Coming-of-Age-Geschichte, aber auch eine Kriminalgeschichte, in die Nazis verstrickt sind und die in Lübeck spielt.
Ich bin selbst in Norddeutschland aufgewachsen. Und ich finde, was an Lübeck so interessant ist, ist, dass es eigentlich so eine pittoreske Stadt ist. Also die Stadt ist schön, die Stadt zieht TouristInnen an. Und mit der Stadt verbindet man dann eher die Nähe zum Strand und das Marzipan, als dass dort ein Anschlag passiert ist, bei dem 10 Leute ums Leben gekommen sind, der bis heute nicht aufgeklärt ist. Und ich fand diesen Widerspruch irgendwie gut. Plus, es ist auch von Mölln nicht weit entfernt. Also es ist sozusagen eine komplette Region, in der so mindestens 2 Anschläge passiert sind.
Die 7-jährige Nasrin flüchtet mit ihrer Mutter und jüngeren Schwester in den 80er Jahren vor dem Iran-Irak-Krieg nach Deutschland. Hier in Lübeck-Hudekamp wird Maman, wie Nasrin ihre Mutter nennt, den Traum von Rückkehr begraben. Denn Baba, ihr Vater, geriet in die Fänge des Mullah-Regimes und wurde hingerichtet. Nasrin, Nushin und Maman werden für immer bleiben, in einem Land, wo die Sommer so kalt wie die Menschen sind. Nasrin, die Erzählerin, erinnert sich an die Einschulung ihrer kleinen Schwester.
Nushins Klassenlehrerin kam zu uns und nahm ihre Hand. »Wir machen jetzt ein Klassenfoto«, sagte sie und zog Nushin hinter sich her. Sie sprach sehr laut und sehr langsam mit uns. Dabei hatten wir über die Sommerferien dank des Fernsehprogramms ganz schön aufgeholt. Während alle anderen Kinder Grimassen schnitten, starrte Nushin mit einem ausdruckslosen Blick in die Kameralinse. »Hey, du da mit den Locken und der grünen Schultüte, lächle mal. Du guckst ja, als wäre gerade jemand gestorben«, prustete der Fotograf und bekam sich vor Lachen nicht mehr ein. »Was für ein Hundesohn. Ich hätte ihm die Kamera am liebsten in die Fresse geklatscht.« Nushins und mein Blick trafen sich. Meine Lippen formten ein mildes Lächeln, das sie erwiderte. Unser kleines Erkennungszeichen, mit dem wir einander durch den Sommer trugen.
Heimisch werden Nasrin und Nushin in Lübeck-Hudekamp nicht werden. Den Deutschen gehen sie aus dem Weg, ihre Freunde heißen Aida, Jivan und Felice und sind migrantisch wie sie. In den frühen 90er Jahren sind sie eine eingeschworene, sich schützende Gemeinschaft. Auf dem Lübecker Rummel ein gefundenes Fressen für Neonazis.
Dieses von Nazis gejagt werden und an einer tatenlosen Polizei vorbeirennen oder so, ist etwas, was mir sehr viele verschiedene AntifaschistInnen berichtet haben.
»Ey, Ali, du Geier«, quäkte der Typ mit der Eisenstange und spuckte Jivan beim Reden an. »Findest du nicht, dass 4 Frauen alleine für dich ein bisschen happig ist, du gieriges Aas?« »Torge, das ist sein Harem«, blökte einer, der Mike heißen musste. »Meinst du Harem?«, fragte Nushin kleinlaut und kassierte von mir einen sanften Kniff in den Arm. »Bitte nur«, dachte ich, »halt einfach die Klappe.« Er kam ein Stück näher und brummte ihr zu. »Noch so ein Klugscheißer-Kommentar und ich zieh dich an deinem Piercing in dein Grab, du dreckige Nutte.« Nushin schluckte und nickte langsam.
Zu meinen Recherchen haben auf jeden Fall Texte und Beiträge von antifaschistischen Gruppierungen der 90er Jahre gehört. Ich habe aber auch mit Menschen gesprochen aus dieser Generation meiner Protagonistin, die selbst migrantisch und antifaschistisch damals wie heute unterwegs gewesen sind. Ich habe aber auch mit Leuten gesprochen aus der Generation, die nicht unbedingt politisch damals waren, um so ein bisschen zu schauen, was war eigentlich damals für eine Stimmung. Und dann eben auch tatsächlich Beiträge aus dem Öffentlich-Rechtlichen, Fernsehbeiträge über Rostock-Lichtenhagen, wo eben auch schon damals klar gewesen ist, Brandsätze. Aus den Worten folgen Taten und die kosten Menschenleben.
Nach Hoyerswerda, Rostock-Lichtenhagen und Mölln trat 1993 eine Grundgesetzänderung in Kraft, die das Recht auf Asyl im Artikel 16 einschränkte. Je weniger Asylbewerber kämen, desto weniger Pogrome gäbe es künftig. Damit konnten die Täter sich ermutigt fühlen. Die Anschlagsopfer aber wurden in einer Täter-Opfer-Umkehr zu den eigentlich Schuldigen gemacht.
Das wissen wir heute, das wusste man aber auch schon in den 90ern. Also das war schon so etabliert, dass man im Öffentlich-Rechtlichen drüber gesprochen hat und jetzt nicht nur auf einem Blog einer antifaschistischen Gruppierung. Und das fand ich krass.
Ich glaube nicht, dass man ein Buch über Rassismus schreiben kann oder über rechten Terror schreiben kann und hinterher hat man Lesende, die sich wohlfühlen. Dann hat man eigentlich kein Buch über Rassismus oder rechten Terror geschrieben oder gelesen, sondern etwas, was irgendwie an der Oberfläche kratzt.
Kasi, Saya und Hani heißen die drei Kameradinnen in Shader Bazias gleichnamigen Roman. Sie halten zusammen, seitdem sie in den 1990er und in den Nullerjahren in Wohnblocks an einem Stadtrand aufwuchsen, wo sich die Armen, Benachteiligten und Migranten konzentrieren. Kasi erzählt die gemeinsame Geschichte in Rückblenden und in der Gegenwart. Hört einfach nur zu, lautet ihr wütender Appell.
Dieses Deutschland der Gegenwart, das der Roman fiktionalisiert, das ähnlich ist wie unser Deutschland der Gegenwart, ein bisschen anders. Da gibt es eine Mehrheitsgesellschaft, eine lesende, rezipierende Mehrheitsgesellschaft, die von Kasi adressiert wird. Und ich habe natürlich in Kauf genommen, dass ein reales, existierendes Publikum da Überschneidungen hat mit diesem ihr und sich vielleicht angesprochen fühlt.
Wir sind nicht so anders als ihr. Das denkt ihr nur, weil ihr uns nicht kennt. Weil ihr keine Kindheit hattet, die so roch wie unsere. Und weil ihr keine Freundinnen habt, mit denen ihr diese stinkende Kindheit hätte teilen können. Ihr wartet auf den Moment, in dem ich erkläre, wer von uns aus welchem Land kommt. Das nämlich müsst ihr wissen, bevor ihr euch in uns hineindenken könnt. Das ist für euch eine ungefähr so wichtige Information wie die, am Rand welcher deutschen Kleinstadt wir aufgewachsen sind und wie alt wir sind. Ich sage euch dazu nichts. Da müsst ihr durch.
Sie macht die Umkehr. Also sie macht eigentlich das, was man normalerweise mit ihr macht. All diese Deutungshoheiten, von denen sie sonst betroffen ist und drunter leidet, die dreht sie um und macht sich zur autorialen Erzählerin, zur machtvollen Instanz und nimmt sich das Recht raus, das sie halt eben sonst nicht hat.
Der Anstoß für Kasis atemlose Erzählung ist, dass eine der drei Kameradinnen, Saya, inhaftiert wurde. Offenbar unterstellt man ihr, ein islamistisch motiviertes Attentat begangen zu haben. Saya, die Aktivistin unter den drei Kameradinnen, hat hoch engagiert Workshops in der Bildungsarbeit geleitet, zu Themen wie Ich und meine Vorurteile oder Rassismus in der Schule. In ihrem Notizbuch hat sie Beobachtungen und Selbsterlebtes gesammelt und damit dokumentiert, wie Menschen zu Fremdartigen gemacht, abgewertet und ausgeschlossen werden.
Frühere Erfahrungen mit anderen Kindern und der ständigen Frage, wer sich wie oft wäscht und wer wie viel von welchem Knollengewächs ist, wessen Väter aussehen, als würden sie zu welcher kriminellen Vereinigung gehören und wessen Geld aus zweifelhaften Geschäften stammen musste, all sowas. Zwischen all diesen kleinen Stichen hatte Saya nun Linien gezogen und dabei war ein Bild entstanden. Mit dem Selbstbewusstsein einer Frau, die sich ausdrücken und andere damit einschüchtern kann, hörte ich Saya sagen, dass Deutschland offensichtlich ein großes Rassismusproblem habe.
Alltagsrassismus begründet Hassgewalt. Gerade erst war der Brandanschlag, dessen Saya verdächtigt wird. Vorher verfinsterte eine Mordserie das ohnehin dunkle Bild von Deutschland. Kasi berichtet, wie alarmiert die drei Freundinnen den Prozessauftakt gegen die Angeklagten verfolgten. Das Terrortrio nennt Kasi nicht beim Namen und beschwört beim Leser doch den NSU herauf.
Ihr habt das doch selbst mitbekommen. Vor ein paar Jahren waren die Zeitungen voll davon. Und falls ihr es nicht mitbekommen habt, dann weiß ich alles über euch. Dann weiß ich, wie weiß, wie geschützt euer Leben ist, wie frei von Gewalt, wie frei von Angst. Denn sonst hätte diese Geschichte nicht an euch vorbeigehen können. Es ist die grauenhafteste Geschichte seit der Gründung eurer Bundesrepublik. Und sie erzählt uns so viel über dieses Land.
Hassgewalttäter attackieren ihre Opfer nicht als Individuen, sondern zu ihrer gezielten Erniedrigung, als bloße Exemplare eines Kollektivs. Das Opfer wird zum Schwarzen, Ausländer, Juden gemacht. Und allen anderen des Kollektivs wird signalisiert, ihr alle seid mitgemeint und könntet die Nächsten sein.
Ich hatte gar nicht den Anfangsgedanken, ich schreibe einen Roman über rechten Terror. Was viele Leute denken würden, weil das so eine zentrale Rolle spielt, sondern ich wollte mich so ein bisschen mit queerem Altern und queeren Familienkonzepten auseinandersetzen.
Hengame Jacobi Farahs Roman Ministerium der Träume rollt die Vergangenheit in Rückblenden auf. Zu Beginn lebt Nasrin längst in Berlin, ist Mitte 40, ohne feste Beziehung und arbeitet als Türsteherin in einer queeren Bar. Der plötzliche Tod ihrer innig geliebten Schwester Nushin stellt ihr Leben auf den Kopf, macht sie zum Vormund für ihre 15-jährige Nichte Parvin. Plötzlich fallen Nasrin Verantwortung und Aufgaben zu, die sie nie haben wollte. Beispielsweise auf einen Elternabend in Parvins Schule zu gehen.
Gibt es ein neues Kind in der Klasse? Wie kommst du drauf? Da vorne in der ersten Reihe sitzt doch eine neue. Nee, kein neues Kind in der Klasse, die gehört zu Parvin. Ist das die Babysitterin? Ich glaube, das ist die Schwester von der Mutter. Wo ist denn die Mutter? Ich sehe die nie. Na, die ist ja neulich gestorben. Aber die war auch vorher nie da. Ich glaube, die war Alkoholikerin oder sowas. Ist mit dem Auto gegen einen Baum gerast. Schlagartig drehe ich mich um und folge den Stimmen bis zu drei weißen Frauen, die zusammenzucken und verstummen, als sich unsere Blicke treffen.
Nasrin ist eine Figur, die ein sehr schwieriges Verständnis von Stärke hat. Also eins, was sehr patriarchal geprägt ist. Stärke bedeutet keine Gefühle haben, immer funktionieren, sich nichts gefallen lassen, sich durchsetzen. Sie ist daran interessiert, sich immer und immer wieder selbst zu ermächtigen, indem sie die Verhältnisse umdreht, indem sie eben gar nicht erst groß zulässt, dass die Annika-Clique sich über sie lustig macht, weil sie viel derbere Witze sich über diese Frauen denkt.
Die Annika-Clique. Für Nasrin sind weiße deutsche Frauen Annikas, boniert, weich, gebettet, privilegiert. In ihren Augen urteilen sie immer pauschalisierend, feindselig und abwertend und sind am Ende ein Spiegelbild von Nasrin selbst in ihrer blinden Wut.
Sie macht so auf dicke Hose, aber eigentlich ist sie ein sehr unsicherer Mensch auch. Aber sie lernt, also dadurch, dass ihre Nichte auch anfängt, ihr so zu signalisieren, du kannst nicht einfach so weitermachen. Dann aber eben auch so, dass sie auch durch die Verarbeitung von Nushins Tod eben merkt, dass ihre Verletzlichkeit nicht unterdrückt werden muss.
Also sie sind nicht davor gefeit, diskriminierend zu sein, nur weil sie Diskriminierungserfahrung machen.
Ambivalenz bescheinigt auch Sheda Basia ihren Figuren. Den drei Freundinnen Kasi, Saya und Hani.
Es gibt ja auch eine Stelle, an der die drei über Wahlergebnisse diskutieren, die es in den ostdeutschen Bundesländern gab und wo es mir auch darum ging zu zeigen, dass die drei durchaus auch zu sowas wie einer Mehrheitsgesellschaft gehören, weil sie eben Westdeutsche sind. Sie haben gar nicht auf dem Schirm, dass ihre Perspektive, also jetzt nicht als migrantisierte Frauen, aber ihre Perspektive als westdeutsche Frauen ja eigentlich die vorherrschende ist.
Die Idee zu diesem Roman entstand ja schon vor längerer Zeit, Ende der Nullerjahre, Anfang der Zehnerjahre. Und damals spielten sogenannte No-Go-Areas eine große Rolle in der öffentlichen Debatte. Und das war tatsächlich zum großen Teil in Ostdeutschland.
Vier Jugendfreunde, eine Frau und drei Männer, inzwischen in ihren 30ern, treffen sich jährlich für eine kurze gemeinsame Auszeit. Der Ausflug, wie der Roman von der Kürbjoweit heißt, geht diesmal in eine traumverlorene Flusslandschaft, die an den Spreewald im südlichen Brandenburg erinnert.
Ich habe da früher mit meinen Kindern häufig Paddeltouren gemacht. Und es gibt schon auch eine große Einsamkeit dort. Wenn man da reinpaddelt, tief reinpaddelt, dann gibt es auch keine Straßen mehr, sondern man ist in dieser wirklich wunderschönen Flusslandschaft. Und dann aber in der Konzeption des Romans habe ich mich völlig davon gelöst. Ich würde ihn auch ungern sagen, nur als ostdeutsch zentrierten Roman sehen. Diese Phänomene von aggressivem, brutalem Rassismus, die haben wir natürlich überall.
Die Bewohner dieser fiktiven Region haben Recht und Gesetz selbst in die Hand genommen. Der Staat tritt hier nicht in Erscheinung, scheint sein Gewaltmonopol abgetreten und die Kontrolle verloren zu haben. Die vier ahnungslosen Ausflügler sind in ein Niemandsland geraten. Der Zivilisationsbruch kündigt sich schon in der ersten Begegnung in einem Wirtshaus an.
Die dritte Flasche war fast leer. Josef stand auf, wollte auf die Toilette gehen, aber als er nach der Türklinke griff, packte ihn ein Mann am Arm und zog ihn zurück. Du nicht. Was heißt das? Fragte Josef verdutzt. Du gehst hier nicht pissen, sagte der Mann ruhig. Josef löste seinen Arm aus der Umklammerung, stand unschlüssig da, langte noch einmal nach der Klinke. Hast du mich nicht verstanden? Gero, Bodo und Amalia sprangen auf und stellten sich neben Josef. An dem Tisch neben der Toilettentür saß ein halbes Dutzend Männer. Fünf standen ebenfalls auf. Was soll das? Rief Amalia. N-Pissen draußen, das ist alles. Achten Sie auf Ihre Sprache, sagte Gero. Meine Sprache, sagte der Mann. Was hat das mit meiner Sprache zu tun? Sie wissen genau, dass das N-Wort ein rassistischer Begriff ist. Ich kenne kein N-Wort.
Josef, der scheinbar gelassen nach draußen geht, verschafft sich Genugtuung, indem er einem vor dem Wirtshaus parkenden Pickup in die Ladefläche uriniert. Ab jetzt beginnt eine Hetzjagd auf die vier Freunde, die ihren Zusammenhalt, ihre Loyalität auf die Probe stellt.
Als ich da mit meinen Kindern durch den Spreewald gepaddelt bin, entstand der Gedanke, was ist, wenn wir jetzt mit Neonazis konfrontiert wären? Und dann waren das immer die anderen, die Bösen, und wir, unserem Kanu, waren die Guten. Und dann dachte ich aber irgendwann, dabei kann ich nicht stehen bleiben, sondern ich muss mich ja auch befragen, was ist davon Rassismus auch in mir?
Niemand möchte zugeben, dass er oder sie von Rassismus betroffen ist. Niemand möchte zugeben, dass er oder sie von Rassismus profitiert. Das sind alles Dinge, die man lieber abwehren will.
Es reicht nicht, antirassistisch zu sein, findet auch Shader Basia. Denn in einer strukturell rassistischen Gesellschaft gibt es kein Außerhalb für niemanden. Um das zu verstehen, brauche es einen Aha-Moment, in dem der Groschen fällt.
Ich finde da auch immer wichtig, dass den Moment nicht nur Personen haben, die jetzt im Fall von Rassismus davon betroffen sind und darunter leiden, sondern durchaus auch Menschen, die, wie wir alle, im rassistischen System eingebunden sind und aber davon profitieren und die auch einen wirklich schwer zu schluckenden Moment haben, in dem sie merken, dass dieses rassistische System besteht und dass sie in vielen Situationen ihres Lebens davon profitiert haben, obwohl sie das gar nicht gemerkt haben und auch nicht auf die Idee kommen würden, dass sie damit irgendwas zu tun haben.
Sie paddelten knapp 2 Stunden, bis Gero endlich einräumte, dass er nicht wisse, wo sie seien. Schnelle Blicke auf die Handys, kein Empfang. Jetzt bist du mal dran, sagte Gero und reichte Josef die Karte über die Bordwände hinweg. Warum sagst du das so aggressiv? Ich sag das nicht aggressiv, aber deinetwegen schippern wir hier rum und deswegen streng dich an, dass wir hier rauskommen. Warum meinetwegen? Gero hielt inne und drehte sich zu Josef um. Sie verfolgen dich. Nicht mich, nicht Bodo, nicht Amalia. Und warum mich? Das weißt du selbst. Wegen meiner Haut. Warum musstest du denen ins Auto pissen? Das war komplett überflüssig. Und jetzt haben wir sie am Hals. Hör auf, Josef eine Sonderrolle zuzuweisen, sagte Amalia scharf. Wir sind zusammen in diese Schlamassel geraten und nur zusammen kommen wir da wieder raus.
Die Beziehung zwischen Amalia und Josef ist kompliziert. Zu Schulzeiten waren sie ein Paar, bis zu Amalias Schwangerschaftsabbruch, zu dem sie sich entschieden hatte. War sie noch zu jung, um Mutter zu werden, oder wollte sie kein schwarzes Kind?
Sie ist sich sehr, sehr sicher, dass in ihr alles okay ist. Zu Josef sozusagen eigentlich nur eine reine Liebe gilt. Und da ist sie eben nicht nachdenklich genug und nicht genau genug im Umgang mit sich selbst. Vielleicht ist es auch zu schmerzhaft für sie, wirklich tief in das eigene Gemüt einzusteigen. Und andererseits wissen wir nie von unseren Figuren, was sie nicht doch ahnen. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass sie etwas ahnt und das aber so schrecklich findet an sich selbst, dass sie die Tür dazu macht.
Die Bedrohung ist umso unheimlicher, je unsichtbarer die Gegner bleiben. Per Drohne kommt den 4 Freunden eine Waffe zu. In der Trommel ist nur eine Patrone. Die Absicht dahinter erfahren sie bald.
Da vorne ist was, sagte Amalia. Unter dem Baum, der auf der Landspitze stand, leuchtete eine rote Tupperdose. Josef zog sie mit dem Paddel zum Kanu, riss den Deckel ab. Mehr Munition? Fragte Bodo. Ein Brief? Josef faltete ein Blatt Papier auseinander und las. Ihr habt 24 Stunden Zeit, den N zu killen. Wenn ihr das nicht macht, killen wir euch alle. Die Schlampe wird vorher von allen gefickt. Ein blauer Vogel, dicht über dem Wasser. Wind rauschte durch die Bäume. Amalia fröstelte. Sie verschränkte die Arme über der Brust.
was ist dann entscheidend für den Beschluss, den sie am Ende fassen? Ist es doch der inhärente Rassismus, den man ihnen vorwerfen kann? Oder ist es ein unerträglicher Druck und ein Überlebenswille? Was ist es? Und da würde ich dann lieber mich nicht so äußern, sondern meinen Leserinnen und Lesern den Spielraum lassen.
Werden die Gejagten selbst zu Tätern werden? Mit dieser Frage treibt Dirk Corbio weit die Handlung voran. Hengami Jacobi Farahs Roman dagegen beginnt mit einem Todesfall und entwickelt sich dann zu einer Whodunit-Geschichte.
Krimis interessieren mich nicht. Und gleichzeitig dachte ich aber, okay, es ist auch interessant, ein gängiges Genre zu nehmen und das so ein bisschen zu subvertieren. Wie macht man einen polizeikritischen Krimi? Also ein Krimi, in dem die Polizei nicht zur Auflösung beitragen wird?
Es sind die alten Jugendfreunde Jivan, Aida und Feliz, mit denen Nazrin den rätselhaften Unfalltod ihrer Schwester aufklären wird. Und was wird aus Saya, die des Terroranschlags verdächtigt im Gefängnis sitzt?
Ich hatte eigentlich gedacht, dass ich so eine Art Rachegeschichte schreiben möchte. Nach so vielen Jahren rechten Terrors hätte ich das Spiel gerne gespielt, eine Geschichte zu schreiben, die von Rache handelt. Und ich habe beim Schreiben gemerkt, dass das die Realität verfälscht und auch so die wahren TäterInnen im Grunde schützen würde. Und habe sie damit enden lassen, dass wir uns im Grunde auch in einer Zeitspirale befinden, nicht nur in einer fiktiven, literarisierten, sondern auch in einer realitätsnahen, gefühlten Zeitspirale. Es ist jedes Mal, wenn ein Anschlag passiert, die gleiche Empörung, das gleiche Entsetzen, die gleiche Überraschung. Es fühlt sich oft nach Wiederholung und Zeitschleife an.
Nach dem Mord an Walter Lübcke, ne, gab es, glaube ich, viele Leute, die gedacht haben, jetzt muss die CDU doch aufwachen oder jetzt muss doch irgendwas passieren.
Dachte auch Daniel Schulz.
Und andererseits dachte ich, naja, ich kenne das so, dass selbst Eltern gesagt haben, wenn ihre Kinder verprügelt worden sind, ob die Kinder den Nazi nicht provoziert haben oder dies ihm nicht geglaubt haben. Ja. Das heißt, dieser Abwehrmechanismus, dass es da rechtsextrem motivierte Gewalt gibt, ist so groß, dass viele nicht mal ihren eigenen Kindern geglaubt haben. Und das, glaube ich, macht sozusagen teilweise die Schwere dieser Aufgabe deutlich, sich damit auseinanderzusetzen.
Die Kinderglatzen und harten Faschos aus den 1990er Jahren sind heute in ihren 40ern und etabliert. In vielen Regionen sind Rechtsradikale im Stadtbild, bei Festen, im Stadion, in Vereinen und Betrieben Teil der Normalität. Rechtsradikale sind Steuerzahlerinnen und Arbeitgeber, Nachbarinnen und Cousins, Pflegerinnen der Alten, Handwerker und Angestellte im öffentlichen Dienst.
Alle sind beim Bund. Thorsten will Berufssoldat werden. Mario überlegt, ob er zur Polizei geht oder bei der Armee Zahnmedizin studiert. Die Mutter von Dominik hat ihm über Kontakte aus Ostzeiten eine Stelle im Rathaus besorgt. Die wird angeblich für ihn freigehalten, bis er den Wehrdienst und die 3 Jahre Ausbildung hinter sich hat. Ich bin der Einzige, der Zivildienst macht. In Berlin.
Der Roman »Wir waren wie Brüder« erzählt auch die Geschichte eines Mitläufers. Zwar hat sich der Protagonist nie gemein gemacht mit der Ideologie der Schläger, aber er hat ihre Nähe gesucht, ihre Freundschaft, ihren Schutz. Vielleicht hat ihn seine Angst korrumpiert, aber, findet Daniel Schulz,
man hat eine Wahl, auch unter schlechten Bedingungen. Und der Erzähler entscheidet sich halt eben für den Opportunismus. Und dieser Opportunismus hat übrigens auch einen Preis, auch einen körperlichen. Man vermeidet vielleicht die Schläge von außen, aber man hat dann diese Wut im Inneren oder dieses Bewusstsein dafür, wenn man einigermaßen reflektiert ist, was man da eigentlich macht. Und es macht auch was mit einem.
Ich kann mich auch immer schlechter erinnern, wie das alles abgelaufen ist. Als würde in den Nächten ein Radierer durch mein Gedächtnis wischen, ganz sanft. Wie sich pure Angst anfühlt, spüre ich in Berlin nur noch selten. Klar, wenn eine Gruppe Araber irgendwo steht oder Türken und ich muss an denen vorbei, dann geht mir meistens die Düse. Große Jungsgruppe bedeutet Gefahr. Der Sensor springt noch genauso an wie zu Hause. Bisher war aber nichts. Zugleich fühle ich mich seltsam beschützt. Da, wo diese Leute abhängen, trauen sich Brandenburger Glatzen jedenfalls nicht so leicht hin.
Treibjagden und Brandanschläge. Rassistisch motivierte Gewalt in deutschsprachigen Romanen. Von Sabine Voss. Es sprachen Eva Meckbach, Anne Ratzfeld und Laurenz Laufenberg. Regie Stefanie Lasei, Ton Christoph Richter. Redaktion Dorothea Westphal.